ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Seit mehreren Jahrzehnten beschäftigt sich SWR 1 Leute-Gast Lutz Jenke als Neurowissenschaftler mit dem Gehirn des Menschen und unserem Verhalten. Was war da für Sie so der Auslöser? Was war so der Reiz in der ganzen Sache?
Naja, ich kann mich noch ziemlich gut daran entsinnen, als ich noch als Student den Präparationskurs der Gehirne mitgemacht hatte. Müssen Sie sich vorstellen, da haben Sie im Sommersemester so ein Gehirn, ein Postmortem-Gehirn, also eines Verstorbenen vor sich. Und wir mussten das dann sezieren und dann die Anatomie lernen. Und als ich dann irgendwie begriff, dass dieses 1,2 bis 1,4 Kilogramm schwere Organ für uns verantwortlich ist, für alles, was wir tun, denken, fühlen und machen, war ich so fasziniert, dass ich da gar nicht mehr von losgekommen bin. Und das war der Startpunkt im Grunde genommen, warum ich mich mit dem Gehirn und vor allem mit dem Zusammenhang zwischen Gehirn, Anatomie, Funktion und Verhalten mein Leben lang beschäftigt habe.
Aber das ist ja wahrscheinlich auch genau der Punkt im Studium, wo schon einige sagen, oh nee, das möchte ich doch besser nicht machen.
Das war in der Tat der Fall. Wir hatten einige, die sehr negativ darauf reagiert hatten, auch teilweise mit Ekel und dergleichen. Das war bei mir aber nicht der Fall. Ich war einfach so fasziniert von diesem Ding, das wie eine Walnuss aussieht, relativ klein ist und für uns eine unfassbare Verantwortung hat. Und das hat mich gepackt und bis heute lässt es mich nicht los.
Und Sie interessiert vor allen Dingen die Individualität, die in uns steckt, das Außergewöhnliche und auch die Lernfähigkeit.
Exakt. Also Sie haben das also sehr schön zusammengefasst, gewissermaßen den roten Faden meiner wissenschaftlichen Karriere. Mich interessiert die Plastizität, wie das Gehirn sich verändert in Folge von Erfahrungen und Lernen. Und daraus habe ich dann eben erfahren, wie individuell unser Gehirn anatomisch und physiologisch ist und wie individuell unser Verhalten ist. Und deswegen sage ich auch manchmal etwas pathetisch, ich habe eine Demut vor der Individualität des menschlichen Gehirns.
Weil Sie wissen, wie sie zustande kommt oder was dahinter steckt.
Exakt, exakt.
Sie beschäftigen sich auch mit der Unvernunft der Menschen, die in jedem von uns wahrscheinlich steckt. Wie lässt sich die denn eigentlich grundsätzlich erklären?
Ja, das ist auch ein sehr spannender Punkt, weil wir nämlich so individuell, aber auch so als Gesellschaft überzeugt davon sind, vernünftig zu sein. Das ist ja so eine Grundeigenschaft des Menschen. Aber Sie müssen bedenken, wir können gar nicht so vernünftig sein, wie wir eigentlich Vernunft immer interpretieren. Also zum Beispiel ist es für uns außerordentlich schwierig, logisch zu denken und Logik im Alltag anzuwenden. Sie können Logik, Mathematik, also mathematische Formeln oder Statistik im Alltag nur dann anwenden, wenn Sie alle Informationen über das Miteinander der Menschen zur Verfügung hätten. Dann könnten Sie jetzt theoretisch eine Differentialgleichung berechnen, um das Verhalten von Menschen und Gruppen vorherzusagen. Aber da wir ja nicht alle Informationen zur Verfügung haben und viele Informationen auch ständig sich verändern, können wir gar nicht logisch, mathematisch präzise denken. Und deswegen hat unser Gehirn auch eben Strategien entwickelt, um mit diesen fragilen und partiellen Informationen, die uns zur Verfügung steht, zurechtzukommen. Und das sind eben Heuristiken. Wir nutzen Heuristiken. Das sind so Templates, Gedanken, Strukturen, die so in 80% der Fälle funktionieren. Aber in 20% der Fälle eben nicht. Und die sind in der Regel nicht vernünftig, sondern die sind perfekt angepasst auf unser individuellen kulturellen Raum, in dem wir leben. Wenn ich ein kleines bisschen Zeit habe, würde ich das gerne ein bisschen ausdehnen. Wissen Sie, ich habe ja gelernt, dass unser Gehirn ein besonderes Gehirn ist im Vergleich mit allen anderen Tieren. Und dieses besondere Gehirn ist eben extrem lernfähig. Wir entwickeln Kulturen, die erfinden wir. Kulturen sind Erfindungen des Menschen. Und wenn ein Kind geboren wird, wird es per Zufall in eine Kultur hineingeboren, die es sich gar nicht selbst ausgesucht hat. Um aber in dieser Kultur zu überleben, kommt der Instinkt, den wir mitbekommen haben, der Überlebensinstinkt zum Tragen, dass wir uns unbewusst an die Regeln dieser Kultur anpassen, um in dieser Kultur zu überleben. Und deswegen ist unser Gehirn plastisch. Also die Plastizität unseres Gehirns hat zwei Seiten. Einerseits erfindet sie Regelsysteme, damit Menschen in diesen Regelsystemen relativ friedfertig zusammenleben. Wenn wir aber da reingeboren werden in diese Regelsysteme, müssen wir uns da anpassen. Auch wenn die Regelsysteme aus einer anderen Perspektive total merkwürdig sind. Und so lernen wir alles. Wir haben die Fähigkeit, jedes x-beliebige menschenerdachte Regelsystem auf dieser Welt zu erlernen und überzeugt zu sein, dass diese Regeln korrekt sind und andere Regelsysteme eben falsch sind. Und das hat mit Vernunft nichts zu tun. Es hat also mit der Vernunft zumindest nichts zu tun, die wir manchmal mit dem Begriff Vernunft verbinden. Es hat eher was mit der biologischen Vernunft zu tun. Wir müssen, und das ist ja meine Interpretation, biologische Vernunft bedeutet, wir müssen in der Kultur, in die wir per Zufall hineingeboren worden sind, überleben. Und wir lernen in dieser Kultur diese Regelsysteme und das ist biologische Vernunft.
Anatomisch sind die Unterschiede zwischen Frau und Mann ziemlich klar. Jetzt möchte ich in SWR1 Leute mit dem Neurowissenschaftler Luzienke aber auch über mögliche Ähnlichkeiten reden. Welche haben wir da?
Also zunächst, ja, ein ganz wichtiger Punkt, und das ist mir mein ganz akademisches Leben eigentlich aufgefallen, dass so klassische psychische Funktionen wie Matheleistungen, Sprachfertigkeiten und dergleichen, wo immer wieder behauptet wird, dass Männer und Frauen sich grundsätzlich unterscheiden würden, da sind die Unterschiede, wenn man sich große Stichproben anschaut und Meta-Analysen anschaut, entweder gar nicht vorhanden oder so klein, dass sie völlig unbedeutend sind. Man kann durchaus statistische Unterschiede feststellen, aber keine binären. Und das ist das Interessante. Das ist vielleicht für viele Leute nicht ganz einfach nachvollziehbar, aber ich glaube mir das mal einfach mal zu erklären. Wenn wir zum Beispiel 1000 Männer oder 1000 Frauen im Hinblick auf verbale, also sprachliche Fertigkeiten testen, dann verteilen sich die Fertigkeiten im Sinne einer Normalverteilung. Das sind so Glockenkurven. Und die Mittelwerte dieser beiden Normalverteilungen von Männern und Frauen unterscheiden sich minimal. Die Überschneidungen sind enorm. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt, den man hier bedenken muss. Das heißt, selbst bei so Funktionen, wo so einigermaßen so statistische Unterschiede gefunden werden, wie bei räumlicher Orientierung, überschneiden sich die Verteilung enorm. Also zum Beispiel bei einer Fähigkeit, die nennen wir mentale Rotation. Da geht es dann darum, dreidimensionale Objekte zu drehen. Das ist wahrscheinlich die Funktion, die am stärksten, wo der stärkste Unterschied zwischen Männern und Frauen im Mittelwert gefunden wird, überschneiden sich die Verteilung ungefähr zu 90%. Das heißt also, für die Erklärung individuellen Verhaltens ist das völlig unsinnig. Das können Sie gar nicht heranziehen. Und das finden Sie für unfassbar viele Funktionen.
Und das heißt, wir klammern uns gerne an diese dann doch kleinen Unterschiede. Ich habe in Ihrem Buch geschaut, Sachbuch Mann und Frau, ein Auslaufmodell, Fragezeichen. Und da habe ich bei der Auflistung der Unterschiede tatsächlich dann eben auch, genauso wie Sie sagen, auch eine Gemeinsamkeit festgestellt. Sie schreiben, Frauen hätten gegenüber Männern eine bessere Formwahrnehmung. Auf der anderen Seite sagen Sie, Männer wären besser in der Erkennung einfacher Form. Das ist ja schon relativ nah beieinander.
Richtig. Wobei auch diese Unterschiede statistisch gesehen klein sind. Mhm. Und man muss immer bedenken, statistische Unterschiede, wenn sie klein sind, haben für die Vorhersage und die Erklärung des individuellen Verhaltens keine Bedeutung. Ich darf vielleicht an dieser Stelle noch zwei Sachen erwähnen. Multitasking. Ja. Man sagt ja immer, Frauen wären bessere Multitasker. Das ist völliger Unsinn. Männer und Frauen sind gleich schlecht im Multitasking. Es gibt keinen substanziellen Befund, der belegen würde, dass Frauen besser wären. Ein zweiter Punkt. Männer wären grundsätzlich aggressiver als Frauen. Das ist ein Klassiker. Frauen sind auch aggressiv, nur anders. Indirekt aggressiver. Das hängt ein bisschen mit der Sozialisation zusammen und mit den Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Wenn sie kräftig sind, beispielsweise größer sind, dann sind sie natürlich extrovertiert aggressiver, direkter. Wenn sie weniger kräftig sind, dann nutzen sie andere Strategien, um ihre Aggressivität gewissermaßen zu zeigen. Also ich fasse nochmal zusammen. Das für mich Wichtigste, und das war auch einer der Motivationsfaktoren, warum ich mich überhaupt daran gesetzt habe, dieses Buch zu schreiben, fast alle psychologischen Funktionen, die bislang getestet wurden, zeigen kleine, vernachlässigbare Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die letztlich dazu führen, dass wir sagen müssen, wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Und das hat natürlich Konsequenzen in jeder Hinsicht. Also beispielsweise, wenn Unternehmen sagen, ihr müsst mehr Frauen einstellen, damit die Führung emotionaler wird und empathischer wird, das ist Unsinn. Das ist kompletter Unsinn. Die Frauen sind nicht grundsätzlich empathischer. Das hängt natürlich von der Art und Weise ab, wie die Frau oder der Mann sich sozialisiert haben. Männer können auch empathisch sein. Im Mittelwert sind sie genauso empathisch und mitfühlend wie Frauen. Es gibt keinen genetisch bedingten Unterschied zwischen Männern und Frauen.
Das heißt, wir kramen dann eigentlich schon relativ schnell in der Klischeeschublade. Also dann sind wir bei Männer packen besser ein, Frauen hören besser zu.
So ist das. Das waren ja Weltbestseller. Sie haben ja gerade diese Peace and Peace Bücher da erwähnt. Das waren ja Weltbestseller, die ja voll den Nerv der Vorurteile getroffen haben. Wurden gelesen ohne Ende. Aber diese Bücher basieren auf falschen Annahmen, in vielen Hinsicht auf Falschinterpretationen der Befunde.
Dann gehen wir jetzt mal in SWR1 Leute die Unterschiede zwischen Frau und Mann ein. Beim Gehirn heißt es immer, das weibliche Gehirn kleiner, aber beide Gehirnhälften besser vernetzt. Ist es so?
Das ist der klassische Befund, der aber falsch ist.
Also zunächst,
was ist falsch? Also es ist natürlich so, dass im Durchschnitt die Gehirne der Frauen deutlich kleiner sind. Also deutlich kleiner, ungefähr so 10%, muss man so sagen. Aber die Verbindung zwischen beiden Hemisphären ist einfach nicht grundsätzlich besser bei Frauen. Und das muss ich hier mal ganz kurz erwähnen, weil das ja immer so ein Thema gewesen ist in diesen populärwissenschaftlichen Büchern. Ich kann mich an ein Zitat erinnern, das ich immer so lustig fand. Frauen haben Autobahnen zwischen den Hemisphären, während Männer Landstraßen hätten. Und daraus wurde dann abgeleitet, dass Frauen einfach besser ihre beiden Hirnhemisphären zusammenschalten können und eine ganze Reihe von Vorteilen hätten. Das ist falsch. Das Interessante ist, auch wenn Sie mal diese unterschiedlichen Gehirngrößen betrachten, das ist auch nicht binär. Das heißt, es gibt Frauen mit Gehirnen, die so groß sind wie der Durchschnitt der Männergehirne. Mhm. Und es gibt Männergehirne, die so klein sind wie im Durchschnitt Frauengehirne. Auch hier überschneiden sich die Verteilungen. Ich wiederhole nochmal, wenn Sie jetzt 1000 Männergehirne messen und messen das Volumen und 1000 Frauengehirne, dann haben Sie zwei Normalverteilungen, die sich extrem stark überschneiden. Es ist natürlich so, im Schnitt sind die Männergehirne etwas größer. Aber wir wissen mittlerweile auch, dass da unterschiedliche Konstruktionselemente in die Gehirne eingewoben sind. Also ein Beispiel. Die Frauengehirne sind im Mittel ein bisschen kleiner, aber sie haben eine höhere Packungsdichte von Nervenzellen in bestimmten Gebieten. Das heißt also, pro Volumeneinheit des Gehirns sind mehr Nervenzellen als bei Männern. Und der Gehirngrößenunterschied wird auch sehr stark determiniert durch die unterschiedliche Körpergröße. Denn Männer haben im Schnitt größere Retinas beispielsweise, größere Ohren, eine größere Körperoberfläche. Und das muss ja alles abgebildet werden im Gehirn. Und die Hirngebiete, die eben für solche Sachen zuständig sind, sind ein bisschen größer bei Männern als bei Frauen. Wichtig ist allerdings, die Hirnstrukturen, die für Denken, Handeln und so weiter und Emotionen verantwortlich sind, sind bei Männern und Frauen nicht grundsätzlich anders aufgebaut. Und hier kommt wieder etwas ins Spiel, was ja meine akademische Karriere in gewissermaßen wie einen roten Faden durchzieht. Unser Gehirn ist ein höchst plastisches Organ. Es passt sich an durch Erfahrung. Die Metapher, die man da gerne nutzen kann, ist use it or lose it. Mhm. Die Hirngebiete, die eingewoben sind in Training und so weiter, verändern sich. Und wir müssen durchaus auch akzeptieren, dass Menschen, Frauen und Männer, durch unterschiedliche Erfahrungen auch ihre Gehirne unterschiedlich ausbilden. Und da sehe ich auch einen Punkt, der auch sehr wichtig ist, um vermeintliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sofern sie vorhanden sind, zu erklären. Wenn Sie so in einer sozialen Umgebung aufwachsen, die bestimmte Stimulationen oder Umwelterfahrungen für Frauen und Männer getrennt bieten, dann muss man auch davon ausgehen, dass die Gehirne sich entsprechend so anpassen.
Was könnte das sein zum Beispiel?
Also es könnte zum Beispiel sein, wenn Sie der Meinung sind, Frauen seien besser in verbalen Funktionen, dann könnte es sein, dass Frauen mehr verbale Leistungen zeigen, indem sie mehr Sprachen trainieren beispielsweise. Sie trainieren die Sprache, werden in Sprachen besser, aber nur deswegen, weil sie es mehr trainieren, weil ihre Umgebung gesagt hat, Frauen seien besser in verbalen Fähigkeiten, dann konzentriert man sich mehr auf die Sprache. Und wenn man bei Männern sagt, die sind mathematisch begabter, dann lernen die Mathematik besser. Ich versuche das immer in so eine kleine Geschichte einzuweben. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben zwei Kinder. Einer ist Peter und das andere ist Petra. Petra ist sehr gut in der Schule in Musik, aber schlecht in Mathe. Peter ist extrem gut in Mathe, aber schlecht in Musik. Beide Eltern gehen jetzt zum Lehrer und fragen, warum die eben so unterschiedliche Leistungen erbringen. Da sagt also der Vater von Peter, warum ist Peter so gut in Mathe und versteht von Musik gar nichts? Und Petra fragt den Lehrer, warum ist Petra so gut in Musik und versteht von Mathe nichts? Ich verwette mein nicht vorhandenes Vermögen, dass der Lehrer sagt, Begabung. Peter ist begabt für Mathe und nicht für Musik und Petra ist begabt für Musik und nicht für Mathe. Und das sind so typische Sachen, die dann zu einer self-fulfilling prophecy führen. Wenn man ihnen sagt, sie sind nicht gut in Mathe, dann werden die meisten Menschen eben nicht in Mathe investieren, sondern in jene Funktion, die sie glauben, gut zu beherrschen. Also trainiert dann Petra weiter Musik und weniger Mathe. Und Peter, der offenbar begabt sein soll für Mathe, wird Mathe üben und weniger Musik. Das ist das große Problem, wo eben sozial bedingte oder sozialisationsbedingte ja, Überlegungen dazu führen, dass wir manche Sachen speziell trainieren und andere weniger gut trainieren. Und so können dann eben auch Geschlechtsunterschiede sich entfalten.
SWR1 Leute geht weiter mit dem Neurowissenschaftler und Psychologen Lutz Jenke. Sein aktuelles Buch heißt Mann und Frau, ein Auslaufmodell. Das Ganze als Frage formuliert. Ich habe noch einen Begriff, oder besser gesagt, es sind zwei, die ich gerne mit Ihnen klären würde. In Ihrem Buch taucht nämlich auf biologisches Geschlecht und subjektives Geschlecht.
Genau.
Wie unterscheiden wir das?
Also man muss zunächst einmal allgemeiner antworten, denn wenn wir den Menschen betrachten, müssen wir immer die unterschiedlichen Perspektiven, die wir zur Betrachtung eines Menschen heranziehen, voneinander unterscheiden. Und das ist die sogenannte erste Personperspektive und die dritte Personperspektive. Das sind die Perspektiven, die in der Neurowissenschaft und Psychologie grundsätzlich schon seit 100 Jahren ungefähr verwendet werden, um den Menschen zu beschreiben. Die erste Personperspektive ist das, was ein Mensch individuell fühlt, empfindet und was er sich individuell bewusst wird. Das können wir eigentlich nicht wirklich messen. Das kann uns der Mensch nur sagen. Also beispielsweise, wenn Sie auf eine Blume schauen, eine rote Rose, und Sie sehen die Farbe Rot, dann ist die Rotempfindung, die Sie haben, eine individuelle Empfindung. Und diese individuelle Empfindung, die kann ich nur einfach glauben, wie Sie sie mir mitteilen. Oder wenn Sie sagen, ja, ich habe das Gefühl, dass ich gerade Schmerzen im rechten Bein habe, dann ist das eine individuelle Empfindung. Oder ich habe ein Gefühl, dass ich das mag und dass ich das nicht mag und so weiter. Das sind individuelle Empfindungen, subjektiv, die man eigentlich nicht präzise messen kann. Die dritte Personenperspektive ist die objektive Perspektive. Da können wir das naturwissenschaftlich messen. Also ich kann Ihre Körpergröße messen. Ich kann beispielsweise Ihre Hirnaktivität während des Sehens einer roten Rose kann ich messen, welche Hirngebiete aktiv sind. Und ich habe jetzt meinetwegen drei Personen und ich zeige denen die rote Rose, dann sehe ich ganz bestimmte Hirngebiete aktiv, das Farbareal und so weiter. Aber die subjektiven Empfindungen der drei Personen, wo ich jetzt möglicherweise die gleichen Hirnaktivitäten finde beim Betrachten der roten Rose, sind unterschiedlich. Der eine sagt, ja, das ist ein tiefes rotes Rot, und der andere sagt, ja, das ist ein helleres Rot, und der dritte sagt, das Rot erinnert mich an das und das, an Blut. Das heißt also, die subjektiven Empfindungen, Wahrnehmungen und Bewusstseinsphänomene bei ein und derselben neuronalen Aktivität sind unterschiedlich. Das heißt also, wir haben einerseits die objektive Ebene, die wir naturwissenschaftlich messen können, und wir haben die subjektive Ebene. Und diese beiden Ebenen dissoziieren in der Psychologie. Das kennen wir schon lange. Das kennen wir lange. Und das trifft natürlich auch für die Geschlechtsdebatte zu. Objektiv können wir natürlich biologische Geschlechter eindeutig unterscheiden. Subjektiv ist ja die Empfindung, was ich jetzt bin, ob ich Mann oder Frau bin oder ob ich asexuell bin. Das sind ja jetzt subjektive Bewertungen seines eigenen Selbst. Das ist das eigene Bewusstsein, meine eigene Empfindung, meine eigene Interpretation, die entsteht aus der Welt, in der ich geboren wurde, aus meinen Erfahrungen und so weiter. Daraus entwickelt sich meine individuelle Interpretation meines Geschlechtes. Und das ist eben das subjektive Geschlecht, das vom objektiven Geschlecht sich eben unterscheiden kann.
Wenn wir auf die Psyche schauen, und die spielt ja in Ihrer Arbeit auch eine entscheidende Rolle, welche Rolle spielt dabei das Geschlecht? Es geht ja um die jeweilige Persönlichkeit, da sind wir alle irgendwie unterschiedlich. Welche Rolle spielen Psyche und Geschlecht im Verhältnis?
Ja, also für uns, zunächst einmal ist es so, das Gehirn produziert unsere Psyche. Also die Psyche ist jetzt kein unabhängig vom Gehirn zu betrachtendes Phänomen. Aus meiner Sicht, ich bin Neurowissenschaftler. Mhm. Wir betrachten also die Psyche oder die Seele, wenn Sie so wollen, als ein Epiphänomen der Hirnaktivität. Sie generiert das. Nun ist es aber so, dass das, was die Psyche ausmacht, sehr variabel ist und schwer zu erfassen ist. Es ist, wie ich eben schon erwähnte, durchaus möglich, dass ein und dieselbe Hirnaktivität bei drei verschiedenen Personen unterschiedliche psychologische Phänomene erzeugen. Das hängt mit verschiedenen komplexen Phänomenen zusammen, die jetzt mir hier schwerfallen würden, in kurzer Zeit zu erklären. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir momentan noch nicht perfekt in der Lage sind, die neurophysiologischen Aktivitätsmuster unseres Gehirns perfekt dezidiert in alle kleinen Einzelheiten hin zu analysieren und zu unterscheiden. Das wird möglicherweise irgendwann mal der Fall sein, dass wir dann Gedanken und Gefühle anhand der Hirnaktivitäten lesen können. Das können wir momentan aber noch nicht. Die Konsequenz daraus ist, dass eben im Moment noch ein und dieselben Hirnaktivitäten durchaus unterschiedliche subjektive Empfindungen generieren können. Und das betrifft eben auch die Art und Weise, wie wir unser Geschlecht definieren. Das heißt also, die Interpretation unseres Geschlechtes ist die Konsequenz unserer Sozialisation. Und das betrifft jetzt nicht nur Menschen, die nicht genau wissen, ob sie jetzt Mann oder Frau sind oder sich in ihrem Körper nicht zurechtfinden. Das betrifft auch Leute, die ganz klar heterosexuell sind. Na, wir sehen ja, wie sich in den letzten Jahrhunderten die Sicht auf die Geschlechter komplett verändert haben. Na, wir interpretieren das Mannsein, das Frausein komplett anders. Und das sind massive Veränderungen, die sich da eingestellt haben. Denken Sie mal an Theodor Fontane, Effi Briest, das Leben der Frauen um die Jahrtausendwende. Das ist ja verglichen mit dem, was heute passiert, komplett anders. Und das heißt also, das sind kulturelle Phänomene, die wir in unserem Gehirn etabliert haben und die eben die Definition dessen, was Geschlecht ausmacht, komplett verändert haben. Und das ist die erste Personenperspektive.
Provozieren Sie gerne?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Ich frage aus dem Grund, Ihr aktuelles Buch heißt Mann und Frau, ein Auslaufmodell, Fragezeichen. Dieses Fragezeichen am Ende des Titels, wie können Sie das auflösen? Da fühlen sich ja einige durch angesprochen und gehen gleich aus dem Sattel.
Ja, es gibt eigentlich zwei Aspekte, die mich angetrieben haben, da ein Fragezeichen hinterzumachen. Natürlich die aktuelle Diskussion in der Öffentlichkeit im Hinblick auf die Geschlechter. Und die zweite Frage, die eigentlich die für mich interessantere Frage ist, ist, wie wird das in Zukunft aussehen? Und das finde ich eigentlich viel spannender, nämlich die Frage, ob sich in Zukunft die Sexualität von der Fortpflanzung entkoppeln wird. Und Sexualität ist ja eigentlich die Triebfeder oder einer der Triebfedern, warum wir uns fortpflanzen, die dazu führt, dass wir uns dann eben erhalten als Menschheit. Das ist der ultimative Zweck des Menschen auf dieser Welt. Aber die Fortpflanzung an sich ist ja ein sehr komplizierter und mitunter auch merkwürdiger Akt. Und der auch mit Krankheitsgefahren und so weiter verbunden ist. Und ich meine, Tendenzen zu sehen, wo eben Fortpflanzung und Sexualität sich beginnen fortzupflanzen. Also beispielsweise die Zunahme der Surrogatmütter, also der Leihmütter, als nicht nur in Kontexten von Menschen, die also nicht fortpflanzen können, sondern auch im Kontext von Menschen, die sich zwar fortpflanzen wollen, aber den ganzen Akt des Tragens eines Kindes und so weiter vermeiden wollen, weil ihnen das zu lästig ist. Also man sieht das ja bei Celebrities, bei berühmten, reichen Leuten, die gerne sich eben Personen einkaufen oder engagieren, die für sie die Kinder austragen. Und in manchen Filmen und Literaturbeispielen wird ja schon darüber diskutiert, wie man vielleicht Kinder aufwachsen lassen kann außerhalb des menschlichen Körpers. Also da werden wir sicherlich in einigen Jahrzehnten Möglichkeiten finden. Und dann frage ich mich manchmal, was passiert dann? Das finde ich eigentlich den interessanteren Teil, ob das vielleicht in Zukunft möglich sein wird. Und aktuell diskutieren wir ja darüber, wie viele Geschlechter wir beispielsweise haben. Und ich möchte gerne, um da vielleicht an dieser Diskussion mich ein bisschen zurückhaltend zu beteiligen, nochmal kurz die Unterscheidung zwischen erster und dritter Personenperspektive hier einbringen. Die dritte Personenperspektive ist die objektive, messbare, klar erkennbare und nachvollziehbare Ebene. Und wenn wir uns auf die dritte Personenperspektive einlassen, dann müssen wir einfach davon ausgehen, ca. 99% aller Menschen auf dieser Welt verfügen über zwei Keimdrüsen. Also das heißt also Hoden, Spermien versus Vagina, Eierstöcke und so weiter und Gebärmutter. Und es gibt keine biologische Variante dazwischen. Also es gibt kein Wesen auf dieser Welt, kein menschliches Wesen, was über funktionierende Eierstöcke und funktionierende Hoden verfügt, die beide in der Lage sind, jetzt meinetwegen Spermien und Eier zu produzieren. Das gibt es nicht. Also wir können da eine Binarität feststellen. Das ist der einzige Bereich, wo eine Binarität festzustellen ist. Circa 1%, die genauen Zahlen, da kann man sich drüber streiten. Manche sagen 1,7% oder 0,5%. Wenn man das polyzystische Ovar-Syndrom hinzuzählt, kann man sagen 4% bis 12% der Menschen sind nicht eindeutig dieser Binarität zuzuordnen. Die werden in der Medizin so als Intersex-Varianten bezeichnet. Und diese Menschen weisen genetische Störungen auf, organische Störungen, hormonelle Störungen und so weiter. Und da können eine ganze Reihe von, ja, sagen wir mal, Verwischungen zwischen den Geschlechtern dann auftauchen. Das sind aber Ausnahmen, ne, die in der Größenordnung von in Mittelwert 1% liegen. Die können auch ein bisschen mehr sein. Manche sagen sogar ein bisschen weniger. Also das sind Minderheitenphänomene. Und diese Aussage, dass 99%, circa 99% aller Menschen biologisch per dritter Person Perspektive eindeutig zwei Geschlechtern zuzuordnen sind, die kann ich ja nicht verändern. Das ist ja gemessen, das ist ja nachweisbar, das ist ja biologisch erfassbar, perfekt. Die erste Person Perspektive bezieht sich aber auf die Interpretation. Was bin ich, wie fühle ich mich und so weiter. Das ist eine komplett andere Sache. Und wenn ein Mensch der Ansicht ist, biologisch Mann zu sein, trotzdem zu glauben, er wäre eine Frau, dann ist das okay, ist das völlig okay. Das kann unser Gehirn empfinden und ein solches Bewusstsein entwickeln aus verschiedenen Gründen. Und das ist auch total akzeptabel, es ist nicht schlimm und so weiter. Und unsere Gesellschaft muss lernen, mit solchen Sachen zurechtzukommen. Und ich finde das auch nicht problematisch, sich so zu empfinden, dass man ein Bewusstsein entfaltet, das sich mit seinem Körper nicht deckt. Es können natürlich da auch pathologische Phänomene eine Rolle spielen. Wir kennen zum Beispiel die sogenannte Gender-Dysphorie. Das ist eben das Gefühl, die pathologische Empfindung, sich geschlechtlich nicht in dem Körper zu finden, von dem man glaubt, drin zu sein. Diese psychologische Erkrankung ist ja auch anerkannt im DSM, also im Diagnostischen Statistischen Manual für mentale Störungen, auch in der neuesten Version. Und das ist eben eine Störung, da muss man mit umgehen. Die Personen brauchen Hilfe. Und diese Hilfe ist einerseits psychologisch und mittlerweile gibt es natürlich auch operative Interventionen, um eben die Menschen, diesen Menschen eben Hilfe zu bieten, sich in ihre subjektiv empfundenen Geschlechter hinein operieren zu lassen, wobei das auch in der Regel sehr heftige Operationen sind, muss ich dazu sagen. Und sind außerordentlich eingriffig in den Gesamtkörper und auch in das gesamte Leben. Und die Befunde bezüglich der Langzeitstudien sind nicht alle so, dass man sagen kann, okay, das ist wirklich toll, was dahinter rauskommt. Es gibt sehr viele, die glücklich sind hinterher mit ihren Operationsergebnissen. Aber es gibt auch nicht unerheblich viele Personen, die nicht glücklich sind Jahre später. Also es sind so massive Eingriffe, dass sie da eben teilweise unangenehm sind.
Dreht sich ein Gespräch ums Gendern, dann wird's schnell hitzig. Warum ist das so ein sensibles Thema Ihrer Meinung nach? Weil wir grundlegende Werte ankratzen, Traditionen in Frage stellen?
Ja, da haben Sie durchaus recht. Ich würde über diese das Ankratzen der Tradition hinaus noch zwei Aspekte ins Spiel bringen wollen. Es ist natürlich so, dass die moderne Zeit, in der wir leben, auch viel Vorteile gebracht hat, gerade eben im Hinblick auf Geschlechterrollen. Ich hatte ja eben schon Effie Briest so als Beispiel ins Spiel gebracht. Wenn man sich da so anschaut, wie Frauen in dieser Zeit gelebt haben, verglichen mit heute, ist ja grauenhaft. Also wir haben in unserer heutigen Zeit einen enormen Gewinn im Hinblick auf Frauenrollen. Also die Geschlechterrollen verändern sich und die Frauen haben so viel Gewinn und entfalten sich. Und das ist auch wichtig für unsere Gesellschaft. Wir brauchen also in einer funktionierenden Gesellschaft funktionierende Menschen jeden Geschlechtes und jeder Orientierung. Das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Und dieses Aussortieren von 50% der Menschen, das ist eigentlich etwas, was wir heute gar nicht mehr brauchen. Das ist ein Riesengewinn. Und das ist Sozialisation. Und das ist ein Gewinn unserer modernen Kultur. Was wir allerdings auch bedenken müssen, es ist eine interessante Kraft wirkt in uns, die uns immer über Geschlechterrollen und so weiter nachdenken lässt und die uns auch manchmal so unnötigerweise gegeneinander aufbringt. Und ich glaube, da spielt noch dieser biologische Mechanismus des Zusammenführens von Mann und Frau beispielsweise zum Zwecke der Sexualität oder Fortpflanzung eine enorme Rolle. Und wir sind letztlich in der Evolution entstanden, deswegen sind wir Tiere. In uns wirkt die Kraft der Fortpflanzung, der Drang, uns fortpflanzen zu wollen. Wir haben Freude an Sex. Das ist uns mitgegeben worden. Und diese Kräfte sind so stark und wirken unbewusst, dass wir ständig immer mit solchen Geschlechtsfragen konfrontiert sind. Und wir können sie teilweise gar nicht lösen, weil sie einfach da sind. Und unser Gehirn versucht dann immer irgendwelche Lösungen zu finden, weil unser Gehirn ist ein Interpretationsorgan. Und dann fangen wir da an, über alles Mögliche zu diskutieren und so weiter. Es ist für uns ein außerordentlich wichtiges Thema.
Lebt das Ganze nicht noch oder fehlt uns da irgendwie mehr Toleranz und Akzeptanz?
Das ist immer der Fall. Also im Grunde genommen geht es eigentlich immer in sozialen Kontexten darum, dass wir uns in die Rolle anderer Personen hineinfinden. Put yourself into the shoes of other people. Und wenn wir das tun, wenn wir also eine Art Rollenspiel machen, verstehen wir die anderen Menschen auch. Und wir müssen uns in andere Menschen hineinversetzen lernen, um sie zu verstehen. Und wenn wir das tun, dann akzeptieren wir sie auch mehr. Auch dann, wenn wir beispielsweise das, was die Menschen empfinden, ein Bewusstsein haben und an Ideen haben, auch nicht teilen. Aber wir können nachvollziehen, dass es für sie wichtig ist und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in unseren Gesellschaften, dass wir eigentlich pflegen müssen. Und ich hoffe, dass unsere Gesellschaft offen für solche Diskurse ist. Eigentlich ist ja unsere Gesellschaft so entstanden. Eine demokratische Gesellschaft ist ja für Diskurse normalerweise offen und sollte die Möglichkeit bieten, dass man sich in andere Menschen hineinversetzt, um sie besser zu verstehen. Aber ich weiß natürlich als Verhaltenswissenschaftler, wie schwer das ist. Man sieht das ja bereits schon in der eigenen Familie, wie schwer das oft ist, sich in seine Kinder hineinzuversetzen, in seine Lebensabschnittsgefährten. Aber das Problem ist ja auch, wie schwer ist es überhaupt, uns selbst zu verstehen. Und da fängt die ganze Problematik ja an. Also Sie sehen, das ist eine Herausforderung für uns, nicht nur uns selbst zu verstehen, sondern auch unsere Mitmenschen. Aber es geht kein Weg dran vorbei, dass wir das tun müssen.
Es gibt Menschen in der queeren Gemeinschaft, die nicht die gleiche Meinung haben wie SWR1 Leutegast Lutz Jenke bei der Geschlechterdiskussion. Sie würden mit Blick auf Transmenschen vom gefühlten Geschlecht sprechen und es sei aber ein Bewusstsein wird dagegen gehalten. Wie gehen Sie mit solchen Meinungen um, mit so einer Kritik?
Weil die nicht ganz korrekt wiedergegeben ist, meiner die Kritik an meiner Formulierung. Ich spreche ja nicht nur vom Gefühlten, sondern ich spreche auch vom Bewusstsein. Und ich gehe in meinem Buch, in den entsprechenden Kapiteln auch ganz dezidiert auf das Bewusstsein ein. Und gerade in diesem speziellen Fall ist eben das Bewusstsein von herausragender Bedeutung. Ich muss allerdings in diesem Zusammenhang sagen, dass neben der Tatsache, dass mir völlig klar ist, dass Transmenschen und Queere ein eigenes Bewusstsein in diesem speziellen Genderbereich entwickelt haben, das natürlich wir akzeptieren müssen in jeder Hinsicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das eben auch eine sehr spezielle Geschichte ist, die wir aus dem Blickwinkel der Neurowissenschaften ein bisschen anders einsortieren müssen. Denn diese Bewusstseinsphänomene sind eigentlich die Phänomene unseres Gehirns, die eigentlich die kleinsten und die vielleicht unwichtigsten Phänomene sind. Der größte Teil unserer Hirnaktivität ist mit unbewussten Kontrollprozessen assoziiert. Wir schätzen ungefähr, dass 1 bis maximal 5% unserer Hirnaktivität mit Bewusstsein zu tun hat oder uns bewusst wird. Der größte Teil unseres Gehirns arbeitet unbewusst. Und der generiert auch unsere Empfindungen, die dann letztlich bei besonders starker Hirnaktivität auch unser Bewusstsein treibt. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die eben ihr Geschlecht im Sinne von queer oder trans einsortieren, sehr, sehr stark durch unbewusste neurophysiologische Aktivitäten und unbewusst bleibende psychologische Phänomene gesteuert werden.
Ist es so schwierig, weil sich halt Bewusstsein eben nicht greifen lässt, schwer nur messen lässt?
Also wir versuchen natürlich in unserer Disziplin genau mit diesem Phänomen irgendwie umzugehen, weil das ja ein hochspannendes Thema für uns Neurowissenschaftler ist. Und wir können das ein bisschen einsortieren. Also wir können feststellen, dass bewusst werdende psychologische Phänomene auch mit relativ gut abgrenzbaren neurophysiologischen Aktivitätsmustern einhergehen. Die kann man so ein bisschen zusammenfassen, diese Aktivitätsmuster. Die sind großflächiger im Gehirn, die sind stärker, diese Aktivierung im Gehirn, als jene Phänomene, die uns nicht bewusst werden. Das sind so meistens quantitative Unterschiede, die hier zum Tragen kommen. Sie müssen allerdings bedenken, dass wir unser Leben gestalten müssen, indem wir über das, was wir den ganzen Tag tun, nicht ständig drüber nachdenken. Und deswegen ist das Unbewusste für uns von herausragender Bedeutung. Wenn Sie über alles, was Sie machen, über alles bewusst nachdenken müssten, dann würden Sie gar nicht mehr richtig agieren können. Mhm. Sie müssen Tätigkeiten haben, die Sie in das Unbewusste verlagern, damit Sie überhaupt einigermaßen durch den Tag kommen. Sie müssen bedenken, dass unser Gehirn ungefähr 20%, ein Fünftel, ein Viertel des gesamten Energieverbrauches tätigt, des gesamten Körpers. Also wenn Sie beispielsweise 2000 Kilokalorien pro Tag verbrauchen, verbraucht Ihr Gehirn 400 bis 500 Kilokalorien. Und zwar dann, wenn Sie nichts Bewusstes machen. Und wenn Sie anfangen, jetzt bewusst irgendwie etwas zu tun, dann nimmt der Energieverbrauch nur leicht zu, 1, 2, 3, 4%. Das Unbewusste ist für unseren Alltag, für die Alltagskontrolle von herausragender Bedeutung. Und ich weiß, dass viele Menschen, die das jetzt hören, erschrocken sein könnten, aber das Unbewusste ist durchaus der wichtigere Teil für die Kontrolle unseres Alltages und wahrscheinlich auch wichtiger als das Bewusstsein. Es wird manchmal überbewertet aus meiner Sicht.
Es gibt natürlich außer Ihnen noch viele andere Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Zum Beispiel auch die US-amerikanische Philosophin Judith Butler hat auch gerade ein neues Buch rausgegeben zu dem Thema. Einflussreiche Denkerin der Gender- und Queer-Theorie. Wie stehen Sie zu ihr?
Ja, ich nehme das zur Kenntnis, finde das alles interessant zu lesen. Ist ja auch ein schönes Beispiel, wie unser Gehirn sich alles Mögliche so ausdenken kann. Und in der Lage ist, dann eben interessante Modelle und komplexe Strukturen da zu entdecken oder zu entwickeln. Ich teile nicht alles von ihr, aber durchaus einige Sachen sind nachvollziehbar. Es ist klar, unsere Sprache ist in der Tat auch dazu geeignet, unser Denken zu formen, denn Sprache und Denken hängt miteinander zusammen. Mhm. Die Schlussfolgerung, die man jetzt aus ihren Arbeiten zieht, die kann man teilen und man kann sie nicht teilen. Ich bin jetzt nicht zwingend ein Anhänger ihrer Schlussfolgerung, muss ich gestehen. Vor allen Dingen dann, wenn es um die Sprache geht. Weil das liegt einfach daran, weil ich mit der deutschen Sprache sozialisiert bin. Ich liebe die deutsche Sprache, ich liebe die deutsche Literatur, gerade auch die klassische Literatur. Und da fällt es mir schwer, mich ehrlich gesagt gendertechnisch zu kaprizieren, weil irgendwie passt das nicht so in das, was ich gelernt habe. Aber das ist jetzt keine Kritik im Sinne an der Gendersprache. Es ist für mich einfach mehr so ein unbewusstes emotionales Problem, weil die Schönheit der Sprache habe ich für mich in einer bestimmten Form erlernt gewissermaßen und abgespeichert. Ich glaube aber auch nicht, dass das hilft, wenn wir die Gendersprache einführen, um die Gleichheit zwischen Männern und Frauen herzustellen. Das sind ganz andere Sachen, viel, viel wichtiger. Männer und Frauen haben ja schon deutlich stark sich angenähert in vielen Sachen und wir müssen das auch unterstützen. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch als Wissenschaftler und als Professor, als Gutachter viel unterwegs gewesen und ich habe ja in meiner gesamten Karriere, bin ich ja damit konfrontiert worden, zum Beispiel Frauen vermehrt in die naturwissenschaftlichen Fächer hineinzubekommen und so weiter. Ich habe auch in meinem Lehrstuhl fast ausschließlich Frauen angestellt gehabt und die waren genauso gut, teilweise besser als Männer. Also nicht, weil sie Frauen waren, aber die waren motiviert und so weiter. Und das heißt also, wir müssen einfach darauf achten, dass wir die Menschen so sehen, wie sie sind. Das heißt, als Mensch betrachten, ihre Fähigkeiten in den Vordergrund stellen. Und die Geschlechtszuordnung ist eigentlich in solchen Geschichten völlig unwichtig.
Wir schauen so ein bisschen mal auf die Reaktionen in der SWR1-Hörerschaft. Markus Steib-Strobel aus Baden-Baden hat geschrieben, mich würde interessieren, warum es unterschiedlich intelligente Menschen gibt, obwohl das Gehirn ja bei jedem in An- und Abführung baugleich ist. Ist es das?
Das ist eine gute Frage, herzlichen Dank. Natürlich ist das menschliche Gehirn zwar im Prinzip sehr ähnlich, aber es gibt individuelle Unterschiede. Und die biologische Intelligenz hängt auch von ganz bestimmten neurophysiologischen Verknüpfungsmustern im Gehirn ab. Und die determinieren dann eben die unterschiedliche Intelligenz.
Hat das auch was mit, da kommen wir gleich zur nächsten Frage, was ist eigentlich mit der Sozialisation eines Menschen? Diese Prägung eines Menschen ist ja auch recht wichtig, fragt Uwe Hormuth. Hat das damit dann was zu tun?
Natürlich. Also ich würde dieses auch, ne, das würde ich jetzt verstärken. Es ist unfassbar wichtig. Mhm. Unser Gehirn ist im Grunde genommen ein Lerngehirn, damit es sich sozialisieren kann. Ich hatte am Anfang der Sendung ja gesagt, dass unser Gehirn Kulturen erfinden kann und soziale Regeln erfinden kann. Und wenn wir hineingeboren werden in solche Kulturen, müssen wir die eben lernen. Und unser Gehirn ist anpassungsfähig. Es kann gewissermaßen alles lernen. Die Sozialisation ist für uns ein ganz wichtiger Mechanismus, um uns in Kulturen hineinzulernen. Und unser Gehirn kann das. Das ist die Grundlage der Plastizität oder die Ursache der Plastizität unseres Gehirns ist eben die Notwendigkeit, sich zu sozialisieren.
Was sagen Sie über die Förderung von Kindern, fragt Clara Hönisch. Als Erzieherin hat sie sich immer die Frage gestellt, ob die Begabungen der Kinder gefördert werden sollen oder die Defizite gemindert werden sollten. Haben Sie da einen Tipp?
Ich würde da jetzt natürlich lange drauf antworten können. Da könnte man eine ganze Vorlesung machen. Ich kann das vielleicht versuchen, vereinfacht drauf zu antworten. Kinder sind keine Erbsen, die man selektioniert, sondern entwicklungsfähige Wesen. Wir sollten alles daran setzen, dass wir Kinder fördern. Fördern, fordern, fördern, fordern. Und Selektion ist relativ sekundär, würde ich sagen.
Markus Müller hat geschrieben, können Sie bitte mal erklären, wie das Gehirn bei ADHS-Menschen funktioniert, im Unterschied zu Menschen ohne ADHS?
Ja, das kann ich sehr gut erklären. Ein wichtiger Mechanismus bei Menschen mit dieser Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung ist, dass vor allen Dingen der Frontalkortex oder wie wir das in der deutschen Sprache nennen, das Stirnhirn, unteraktiviert ist. Und weil dieses Stirnhirn unteraktiviert ist, kann es nicht top-down den aufsteigenden emotionalen Impulsen aus den Tiefen des Reptiliengehirns und limbischen Systems etwas entgegensetzen. Und deswegen sind diese Menschen sehr oft impulsgesteuert. Das heißt, sie erliegen ihren Impulsen aus den Tiefen des limbischen Systems. Und deswegen bekommen sie zum Beispiel Methylphenidat oder Ritalin zum Beispiel, das nichts anderes ist, als letztlich die Aktivität des Frontalkortex zu erhöhen, damit sie mehr Kraft haben, den aufsteigenden Impulsen etwas entgegenzusetzen.
Und dass dieses Thema Männer-Frau, Unterschied, Ähnlichkeit dann halt auch die Leute anspricht, merken wir hier. Harald Balfanz aus Baden-Baden hat geschrieben, er sagt, Männer sind besser in der Einschätzung von Distanz und Geschwindigkeit, Frauen in sozialen Themen.
Also bei den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, die am stärksten sind, ist in der Tat, sind so motorische Sachen. Werfen ist wichtig, zum Beispiel, dass Männer deutlich besser im Mittelwert, nicht binär im Mittelwert, sind besser auch im Zielwerfen, also Darts werfen beispielsweise. Leichte Vorteile haben sie im Distanz einschätzen. Aber diese Unterschiede sind nicht binär, das sind statistische Unterschiede. Es gibt sehr viele Frauen, die das auch gut können. In den sozialen Fähigkeiten zeigen sich erstaunlicherweise keine massiven Unterschiede im Mittel zwischen Männern und Frauen. Männer und Frauen können sozial ähnlich gut agieren. By the way, manche sagen sogar, Testosteron wäre so ein aggressionsförderndes Mittel. Mittlerweile wissen wir, dass bei Männern, die sehr viel Testosteron haben, gut gebildet sind, dass sie durchaus auch sehr empathisch sein können. Und man vermutet, testosterongeleitete Männer, wenn sie pfiffig sind, wissen, was man mit zu viel Testosteron alles anstellen kann und die können sich dann sehr gut bremsen, hemmen und sich sozial einbetten.
Martin hat noch eine Frage und würde gerne wissen, ob weibliche Intuition oft mit Menschenverstand verwechselt wird.
Ich hoffe nicht zu arg jetzt gegen diese Frage zu argumentieren. Ich würde nicht sagen, dass es eine typische weibliche Intuition gibt. Intuition ist ein Bauchgefühl, über das Männer wie Frauen in gleicher Art und Weise verfügen.
Das ist eine klare Antwort. Lucy Henke, vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Erklärungen, was das Gehirn angeht, was Mann und Frau angeht. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.